Guten Morgen miteinander. Eben richtig hören lehren. Auf Mundart unterscheiden wir nicht zwischen Lehren und Lernen. Lernen ist eigentlich bereits Hochdeutsch. Und darum ist immer lehren wir, Schweizer haben eine einfache Sprache, wenn man sie versteht. Wir kennen das Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Das stammt aus einer Zeit, wo es noch Schläge gegeben hat, wenn ein Kind nicht zugehört hat und darum auch nicht richtig gefolgt hat. Heute gibt es wegen dem keine Schläge mehr in der Regel. Aber es kann eben Konsequenzen haben, wenn jemand nicht richtig zuhört. Schon für ein kleines Kind ist es wichtig, dass es lernt, auf seine Eltern zu hören, weil die sagen jemand mal etwas Wichtiges. Wenn eine Mutter zum Beispiel am Kind erklärt, er soll zuerst schauen, ob nicht das Auto dorthin kommt, bevor es auf die Straße rausrennt, dann kann es relativ gefährlich werden, wenn sich das Kind nicht daran hält. Wer in der Schule nicht lernt aufpassen und dem Lehrer einfach nicht zuhört, der kommt mit der Zeit nicht mehr mit. Was er in der Schule verpasst hat, kann er vielleicht als Erwachsener nachholen, auf dem zweiten Bildungsweg. Aber es gibt auch Informationen, die so wichtig sind, dass man es auf keinen Fall verpassen sollte. Es geht um die Informationen, wo man ganz einfach unsere Zukunft verderben, wenn wir es einfach so ignorieren, wenn wir nicht wollen, anhören. Und das sind die Informationen, die von Gott kommen. Gott hat uns ein Buch schreiben lassen, die Bibel. Und da drin teilt er uns mit, in was für einer Situation, dass wir Menschen da überhaupt auf der Welt sind. Dass es da einen Gott gibt, der über allem steht. Und was jetzt der Gott auch von uns Menschen erwartet. Um was es überhaupt geht für uns Menschen. In der Bibel gibt uns Gott seinen Plan mit der Welt bekannt. Und auf den Plan von Gott zu hören, ist jetzt einfach mal überlebenswichtig, wenn es um die Ewigkeit geht und wenn man mal wollen, in den Himmel kommen. Auf Gott hören, das ist etwas, wo man kann lernen und wo man aber auch muss lernen. Noch bevor der Saul, der erste König zu Israel geworden ist, ist der Eli Hohepriester und Richter im Land. In dieser Zeit, das war so ungefähr 1100 vor Christus, ist vieles zu Israel wirklich rumgelaufen, so richtig falsch. Die Israeliten haben sich immer mehr mit der heidnischen Bevölkerung vermischt und haben je länger je mehr angefangen, auch die heidnischen Götter zu verehren. Und gleichzeitig haben die Israeliten am lebendigen Gott immer mehr den Rücken zugekehrt. Der Hohepriester Eli, er wäre eigentlich für das geistliche Leben im Land Israel zuständig gewesen. Er war aber schon alt und in der Zwischenzeit schon 4 Jahrzehnte im Amt. Und jetzt wären eigentlich seine Söhne dran gewesen, geistliche Leiter von Israel zu werden. Aber am Eli ist es nicht gelungen, seine Söhne so zu erziehen, dass sie die Nachfolge hätten können antreten. Die sind vergraten, sie sind verkehrt rausgekommen und haben sich immer wieder gegenüber Gott ganz schwer versündigt. Und was hat Eli da gemacht? Er hat tatenlos einfach zugeschaut. Eli hat dann nichts unternommen, um die Israeliten vom Götzendienst abzuhalten und sie wieder zurück zum lebendigen Gott zu führen. Er selber ist lau und träge geworden in seinem Amt. Und so ist auch Eli von Gott schuldig geworden. Da hat Gott am Eli durch einen Propheten ausrichten lassen, dass er ihm das Amt vom Hohepriester wegnehme und das Amt jemand anderem gebe. Gott hat nämlich gesehen, wie es mit seinem Volk Israel einfach immer mehr bergab gegangen ist. Und Gott hat schon lange angefangen gehabt, einen neuen Hohepriester für das Amt vorzubereiten. Und da ist es so gegangen. Tanna, Frau von Elkana, die hat furchtbar darunter gelitten, dass sie kein Kind bekommen hat. Und ja, sie hat als unfruchtbar geholt. Und das ist zu selber Zeit ganz eine schwere Schande gewesen, weil die Leute, die Frauen hat man angeschaut, wie wenn sie direkt von Gott bestraft worden wären. Tanna hat Gott ihr Leid geklagt und hat ihn angefleht, er solle ihr doch einen Sohn schenken. Sie hat Gott sogar versprochen, dass sie ihm der Sohn dann ein Leben lang zur Verfügung stellen will. Das heisst, sie war bereit, ihren Sohn für den Dienst im Tempel herzugeben, für eine geistliche Laufbahn. Und das Wunder ist tatsächlich passiert. Hannah ist schwanger geworden und hat einen Sohn geboren. Und sie hat dem Bub Samuel gesagt. Sobald der Samuel, muss ich mir vorstellen, sobald der Samuel etwa 3-jährig war, hat ihn Hannah genommen und hat ihn in den Tempel auf Silo gebracht und hat ihn dort am Hohepriester Eli übergeben. Städtli Silo war hier das geistliche Zentrum im Land Israel. Und dort ist dann der Samuel aufgewachsen. Der Eli hat ihn zum Dienst im Tempel erzogen, von klein auf. Der Samuel war noch ein Bub, wo Gott einmal mitten in der Nacht zu ihm reden wollte. Und wie das genau gegangen ist, das lesen wir jetzt im 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also Gott hat aufgehört, zum Volk Israel zu reden, wenn er aufgehört hat, zum Eli zu reden. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war immer noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Zwei Sachen sind es, die mir da auffallen in dem Text. Auf der einen Seite finde ich es also schon ein bisschen eigenartig, dass der Samuel die Stimme von Gott mit dem Rufen vom Eli verwechselt. Und auf der anderen Seite staune ich einfach darüber, wie viel Geduld das Gott hat. Und der Samuel dreimal hintereinander ruft und später sogar noch ein viertes Mal. Ich habe mir immer vorgestellt, dass etwas unheimlich Eindrückliches muss sein, wenn Gott akustisch hörbar zu einem redet. Das müsse doch tönen wie das Donner in einem Gewitter. So laut, dass einem durch Mark und Bein geht, dass man weiche Knie bekommt und dass man keinen Ton mehr rausbringt von lauter Schreck. Aber so, wie Samuel aufs Rufen von Gott reagiert, muss man eigentlich annehmen, dass die Stimme sehr menschlich tönt hat. Sonst hätte ja nicht gemeint, der Eli hätte ihn gerufen. Gott ruft da am Samuel ein paar Mal und wartet dann ganz geduldig, bis er beim Eli war. Und der sagt ihm jedes Mal, er hätte ihn nicht gerufen, er soll wieder ins Bett gehen. Das zeigt deutlich, wie viel Geduld das Gott mit uns Menschen hat. Und offenbar hat er auch genug Zeit, dass er sich so um jeden einzelnen Menschen kann kümmern. Gott wartet also ganz geduldig, bis auch der Eli endlich merkt, was da los ist. Und jetzt erklärt der Eli am Samuel, dass es Gott selber sein muss, der zu ihm reden will. Und die paar wenigen Vers machen deutlich, dass man eben das Hören auf Gott kann lehren, aber dass man es auch muss lehren. Dass Gott auch heute noch zu uns Menschen akustisch hörbar redet, kommt zwar vor, scheint es, aber ist eher selten. Also ich habe Gottes Stimme noch nie akustisch gehört. Und trotzdem kann ich sagen, dass Gott schon ein paar Mal ganz deutlich zu mir geredet hat. Zum Beispiel redet er zu mir, wenn ich in der Bibel lese oder wenn ich im Gottesdienst sitze. In solchen Situationen komme ich öppen einmal eine Antwort über auf eine Frage, die mich schon länger vielleicht bewegt hat, die mich nicht in Ruhe lässt. Manchmal ist das Reden von Gott aber auch ganz eine leisliche Stimme, die sich so wie in meine Gedanken einmischt. Also mehr ein Eindruck oder eine Idee, die mich einfach nicht mehr Ruhe lässt. Und doch so leislich, dass es eben sehr schnell passieren kann, dass ich das Reden von Gott einfach so überhöre und dann auch auf die Seite schiebe. So ein Flüstern von Gott kann untergehen, wenn ich im Alltag voll lauter Stress einfach nie zur Ruhe komme. Wir müssen darum versuchen, in unserem Alltag so Zeiten einzuschalten, sogar einzuplanen, wo wir zur Ruhe kommen, dass wir überhaupt eine Chance haben, dass wir Gott können verstehen. Gott redet vor allem dann zu uns, wenn wir uns ganz bewusst wollen, Zeit nehmen für ihn und wenn es uns wichtig ist, dass wir eine Beziehung können pflegen zu Gott. Und da hilft mir persönlich jetzt vor allem das Lesen der Bibel und das Reden mit Gott, das Gebet. Jetzt müssen wir uns ja bei dem Text schon fragen, wieso redet jetzt Gott zum kleinen Bub, zum Samuel und nicht gerade zum Hohepriester selber, zum Eli? Und wahrscheinlich liegt der Grund eben im Verhalten vom Eli. Der Eli hat als Hohepriester, als Vater, als Führungsperson im Land Israel versagt. Er hat das selber zwar auch eingesehen, hat aber die gestörte Beziehung mit Gott nicht in die Ordnung gebracht. Er hat sein Versagen vor Gott nicht bekannt und hat ihn auch nicht um Vergebung gebeten. Und wegen seinem Verhalten hat Gott sich vom Eli zurückgezogen und hat gar nicht mehr zu ihm geredet. Und darum hat Gott beschlossen, einen anderen ins Amt als Hohepriester einzusetzen. Und jetzt, wo Gott zum Samuel geredet hat, ist für den Eli wahrscheinlich auf einen Schlag gerade klar gewesen, was es eben jetzt geschlagen hat. Dass es jetzt so weit ist, dass er in seinem Amt abgelöst wird und dass ein anderer sein Amt antritt. Und dass das ziemlich sicher jetzt tatsächlich der Samuel muss sein, obwohl er noch ein Bub ist. Und ich muss schon sagen, ich finde es eigentlich grossartig, wie der Eli in dieser ungemütlichen Situation reagiert. Er hätte ja können versuchen, mit allen Mitteln zu verhindern, dass er sein Amt muss hergeben. Aber der Eli hat sich in dieser Situation nicht gewehrt gegen Gott. Im Gegenteil, er hat jetzt am Samuel den entscheidenden Tipp gegeben, wie er sich verhalten muss, dass er das Reden von Gott kann hören. Und was der Eli da am Samuel gesagt hat, das lesen wir im Vers 9 von dem Kapitel 3. Er sagt zu einem: Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Jetzt müssen wir uns einfach die Situation vorstellen. Es ist mitten in der Nacht, eigentlich wollen sie ja bei dir am liebsten schlafen. Und jetzt ist eine komische Situation, wo Gott scheint zu dem Bub zu reden. Und der Eli hat ihm jetzt erklärt, was er machen soll. Was geht euch dem kleinen Bub durch den Kopf, wo ihm der Eli die Anweisungen gegeben und gesagt hat, er soll jetzt wieder zurück ins Bett. Ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich Herzschlag gehabt bis Uhr an den Hals. Ich hätte keinen Ton mehr rausgebracht. Ich hätte gar nicht mehr recht können denken. Wenn ich gewusst hätte, dass mir Gott jeden Moment könnte rufen könnte, sobald ich wieder im Bett liege, hätte ich garantiert nicht mehr schlafen können. Samuel hat gefolgt. Er hat genau das gemacht, was ihm der Eli gesagt hat. Er ist wieder zurück ins Bett gegangen und wahrscheinlich ist auch er hellwach im Bett gelegen und hat darauf gewartet, bis er die Stimme von Gott wieder gehört. Und vermutlich ist es auch nicht lang gegangen, bis Gott ihn wieder beim Namen gerufen hat und gerufen hat: Samuel, Samuel. Und jetzt hat der Samuel genau so reagiert, wie es ihm der Eli gesagt hat. Er hat auf das aber hat er geantwortet mit: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Aus diesen paar einfachen Worten können wir ein paar ganz wichtige Lehren ziehen. Sie zeigen, wie wir uns gegenüber Gott verhalten sollen, dass wir sein Reden überhaupt verstehen können. Die paar wenigen Worte zeigen, in was für einer Haltung, dass wir Gott begegnen sollen, wenn er redet. Nur dann können wir sein Reden wirklich verstehen. Die beiden Worte «Rede, Herr» drücken aus, dass wir ganz bewusst damit rechnen sollen, ja, dass wir sogar erwarten sollen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der zu uns reden will. Ich würde sogar behaupten, er redet pausenlos, wir müssen nur hören. Für das braucht es aber das nötige Interesse an Gott und auch eben genügend Ruhe, dass wir überhaupt können, auf ihn hören. In meinen Augen gibt es für uns Menschen eigentlich fast nichts Wichtigeres, als den Plan von Gott mit dieser Welt zu kennen. Auf über 1000 Seiten in dieser Bibel können wir nachlesen, was Gott überhaupt mit dieser Welt vorhat. Und auf diesen Seiten wird der Heilsplan von Gott erklärt. Das ist der Rettungsplan für die ganze Welt. Im Alten und im Neuen Testament wird uns erklärt, in was für einer Situation wir Menschen stehen. Und es steht da ganz klar, dass jeder Mensch von seiner Schuld muss befreit werden, wenn er mal die Ewigkeit will, bei Gott im Himmel verbringen. In der Bibel können wir erkennen, wie rein, gut und heilig der Gott ist. Da machen wir uns ganz falsche Vorstellungen. Er ist wirklich ganz anders als wir. Und gleichzeitig müssen wir einsehen, dass wir Menschen keine Chance haben, aus eigener Kraft so zu leben, dass wir nur schon in der Nähe von Gott geduldet werden könnten. Keine Chance. Wir alle sind darum nicht besser dran, als der Hohepriester Eli, der in seinem Amt versagt hat und schuldig geworden ist. Und die Schuld von Gott, das ist so brutal, die Schuld von Gott, die führt in den Tod. So steht es auch im Römerbrief, Kapitel 6, im Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Oder ein bisschen besser übersetzt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also aus der Sünde kommt der Tod. Mit dem Tod ist gemeint, dass jede Sünde zur Folge hat, dass wir die Ewigkeit einmal getrennt von Gott müssen verbringen. Aber zum guten Glück geht der Vers noch weiter. Ich habe erst den ersten Teil gelesen. Im zweiten Teil heißt es jetzt nämlich noch, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gehört eben zu dem Rettungsplan von Gott, den er uns offeriert, dass er uns Menschen aus dieser tödlichen Sackgasse herausgerettet hat. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als Retter auf die Erde geschickt. Jesus selber war völlig unschuldig. Er hat nicht gegen ein Gebot von Gott verstoßen und ist trotzdem wie der grösste Verbrecher zum Tod verurteilt und hingerichtet worden. Er hat das zugelassen und hat so für die Strafe für unsere Schuld gezahlt. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Todesstrafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Und auf das stellvertretende Opfer kann sich seither jeder Mensch berufen. Jeder, der in dem Sinne an Jesus glaubt, wird gerettet. An Jesus glauben, das bedeutet eben mehr, als dass man einfach daran glaubt, dass der Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt hat. An Jesus glauben heisst, dass man auf das, was Jesus für uns Menschen tun hat, mit unserem Leben reagiert. Das heisst, dass wir unsere Sünden einsehen müssen, bereuen, zugeben und Jesus um Vergebung bitten. Und das heisst auch, dass wir dann davon ausgehen können, dass Jesus uns alle unsere Schuld vergeben hat. Im Blick auf das ewige Leben ist es darum überlebenswichtig, dass man auf den Rettungsplan hört und den Rettungsplan für uns persönlich in Anspruch nimmt. Gott hat aber nicht nur einen allgemeinen Plan für die Menschheit, sondern er hat einen ganz individuellen, persönlichen Plan für jeden einzelnen Mensch. Und darum ist es so wichtig, dass ich das ganze Leben lang mit Gott im Gespräch bleibe. Ja, mich interessiert es doch, was Gott mit mir vorhat. Ich will, dass er in mein Leben eingreift und mich führt. Und darum bete ich zu Gott und versuche ihn einfach in jeder Situation dabei zu haben. Er soll dabei sein bei all den Entscheidungen, die ich fälle. Das ist mir wichtig. Und darum ist es eben auch so wichtig, dass wir das Reden von Gott verstehen können. Aber das geht nicht vor dem selber. Das muss man lernen und das kann man lernen. Jetzt schauen wir weiter, was in dieser Antwort steckt, wo der Samuel zu Gott gesagt hat, rede Herr, denn dein Knecht hört. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir im Kontakt mit dem Herr stehen. Und da geht es nicht um einen lieben Gott im Sinne von einem gutmütigen alten Papa mit einem langen weißen Bart. Der Herr ist nicht irgendjemand, sondern der unendlich grosse, allmächtige Gott, der Schöpfer vom Universum. Der, der bestimmt, was gilt und wer die Macht hat, seine Pläne durchzusetzen. Und darum ist da eine gewisse Ehrfurcht am Platz. Der Schluss von dem Satz deutet auch an, in was für eine Haltung dass wir sollen zu Gott kommen. Denn dein Knecht hört. Uns Menschen begegnet Gott nie auf Augenhöhe. Wir sind seine Geschöpfe. Er hat uns gemacht. Wir sind in allem völlig abhängig von ihm. Und wenn er sich mit uns einlädt und zu uns redet, dann buckt er sich ganz tief ab. Es ist wie das Verhältnis vom König zum Knecht. Egal, ob wir jetzt die Bibel lesen, ob wir im Gottesdienst sitzen und auf Gott hören wollen, oder ob wir im Gebet auf Gottes Stimme hören wollen, es geht immer ums Gleiche. Wir dürfen wissen und erwarten, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der zu uns reden will, der eine Botschaft hat für uns. Und dabei ist es so wichtig, dass wir das in der richtigen Haltung machen, dass wir in der richtigen Haltung zu ihm kommen. In dieser Haltung von einem Knecht, der begriffen hat, dass er auf das Reden von seinem Herr angewiesen ist. Ich weiss nicht, aber ich nehme an, dass man den Armin Mauerhofer da zu Bülach auch einigermaßen kennt. Er ist eine von der grossen Persönlichkeiten von der FEG Schweiz. Er hat sehr viel da für die FEG Schweiz in seiner ganzen Karriere. Der Armin Mauerhofer war auch mal jung. Und als Teenager ist der Armin Sonntag für Sonntag im Gottesdienst gesessen und hat es ziemlich langweilig gefunden. Das hat er auch seiner Tante geklagt, wo die mal auf Besuch gekommen ist. Es ist immer so langweilig im Gottesdienst. Und da hat die Tante zu ihm gesagt, ja, sie bete halt eben vor jedem Gottesdienst und bitte Gott darum, dass er ihr soll helfen, dass sie das Wichtige gehört und dass sie das Wichtige nicht verpasst. Und sie hat zum Armin gesagt, er soll es doch machen wie der Samuel in der Bibel. Er soll vor jedem Gottesdienst beten und zu Gott sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Das hat Armin beschäftigt. Und er hat sich gefragt, ob ich da etwas könnte dran sein. Es ist wieder Sonntag geworden und der Pfarrer hat mit seiner Predigt angefangen. Und sie war wieder langweilig wie immer. Plötzlich hat der Pfarrer mitten in der Predigt gestockt und hat gesagt, er fühle sich gedrängt, folgenden Satz zu sagen. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Dann hat er eine Pause gemacht und hat es nochmal wiederholt. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Und dann hat er mit seiner Predigt weitergemacht. Man kann sich vorstellen, wie das den Armin erschüttert hat. Das Erlebnis hat sein Leben in ganz neue Bahnen gelenkt. Von da ist er mit einer neuen Einstellung und mit grossen Erwartungen in Gottesdienst gekommen. Und Gott hat zum Armin geredet und Armin hat gelernt, auf Gott zu hören. Zuerst ist er Primarlehrer geworden, dann hat er nachher gerade Theologie studiert. Er hat dann auch noch den Doktor gemacht und er ist heute noch als Pfarrer in der FG Zürich Drittligasse im Einsatz. Obwohl er schon über 70 ist heute, hat er immer noch ein paar Vorlesungen als Professor an der Hochschule, an der Theologischen Hochschule zu Basel. Wenn jemand lehrt auf Gott zu hören, dann kann Grosses entstehen, kann Gott Grosses daraus machen. Gehen wir wieder zurück zu der Geschichte mit dem Samuel und hören wir, was Gott am Samuel überhaupt hat wollen sagen. Das haben wir eigentlich gar noch nicht gehört. Und das steht jetzt in den Vers 11 bis 15. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf vom Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Was Gott da am Samuel gesagt hat, ist schon gerade ein bisschen heavy gewesen für den Bub. Gott kündigt am Samuel da den Untergang von Eli und seiner ganzen Familie an. Und er legt dem Bub da damit eine riesige Last auf. Der Samuel hat nämlich ganz genau gewusst, dass der Eli als erstes am anderen Morgen zu ihm kommt und will wissen, was Gott jetzt zu ihm gesagt hat. Kein Wunder, dass der Samuel Angst gehabt hat da. Ich glaube, dass er für den Rest von dieser Nacht kein Auge mehr zutun hat. Was Gott da am Samuel vorausgesagt hat, das ist kurze Zeit später genauso eingetroffen. Die Philister haben einen Krieg angefangen mit Israel und haben das Volk Israel geschlagen in dieser Schlacht. Sie haben dem Volk Israel das Wertvollste, das Heiligste weggenommen, die Bundeslade. In dieser Schlacht sind auch beide Söhne vom Eli ums Leben gekommen. Wo der Eli das gehört hat, hat ihn den Schlag getroffen. Er ist hinterstens vom Stuhl runtergefallen, hat das Knick gebrochen und ist sofort tot gewesen. Wo seine Schwiegertochter gehört hat, dass die Schlacht verloren ist, dass ihr Mann ums Leben gekommen ist in dieser Schlacht, hat sie einen Schock gehabt. Und das hat bei ihr eine Frühgeburt ausgelöst und daran ist sie gestorben. Das alles zusammen tönt furchtbar, schrecklich. Und das ist es auch. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der macht, was er voraussagt und der Macht hat dazu. Es ist darum gut, wenn wir Gott wirklich ernst nehmen und alles dran setzen, richtig ihm zuzuhören, auf ihn zu hören. Der Eli, er hat als Hohepriester versagt. Er hat das Reden von Gott nicht mehr gehört und hat darum das Volk Israel nicht mehr richtig können führen. Gott hat den Samuel, obwohl er noch ein Bub war, als Nachfolger vom Eli eingesetzt. Und der Samuel, er hat von klein auf gelernt, Gott zu dienen. Er war im Gehorsam und hat darauf geachtet, dass seine Beziehung zu Gott in Ordnung bleibt. Und vor allem hat er gelernt, auf Gott zu hören. Und wie wichtig der Samuel für das Volk Israel geworden ist, das steht jetzt ganz zum Schluss von dem Kapitel 3, in den letzten 3 Versen. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Das heisst, alles, was Gott am Eli gesagt hat, ist nachher genauso eingetroffen. Und ganz Israel von dann bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Weil der Samuel gelehrt hat, auf Gott zu hören, ist er ein hoher Priester geworden, der fähig war, Volk Israel zu führen. Was Gott ihm anvertraut hat, hat er am Volk können weitergeben. Alles, was der Samuel angekündigt hat, ist nachher genau so eingetroffen. Der Samuel ist darum nicht nur Hohepriester gewesen, sondern auch gleichzeitig Prophet. Und weil er auch eine Persönlichkeit gewesen ist, ist er gleichzeitig gerade auch ein Richter gewesen im Volk. Es ist der Samuel gewesen, der später den Saul zum ersten König gesalbt hat. Und später hat er auch noch den David zum König berufen. Der David, der nachher der grösste und bedeutendste König vom Alten Testament geworden ist. Der Samuel war ein Priester, der treu zu Gott gestanden ist. Er hat gelernt, auf Gott zu hören. Er hat Gott gedient. Und Gott hat den Dienst ganz gewaltig gesegnet. Und so ist er auch zum Segen für das ganze Volk Israel geworden. Und bis in die heutige Zeit ist der Samuel das Vorbild für uns alle, wenn es darum geht, wie man kann lernen, auf Gott zu hören. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir für die uralte Geschichte, wo wir heute noch grosse Lehren daraus ziehen können. Du bist ein Gott, der redet. Wo es darum geht, dass du uns Führung geben willst, weil du genau weißt, dass wir orientierungslose Wesen sind ohne dich. Wir können uns völlig verfransen und irgendwo ansteuern, wo es uns nicht gut tut. Herr, lass uns einsehen, wie wichtig das ist, dass wir Zeiten einräumen in unserem Alltag, wo wir ganz auf dich hören, wo wir dir Gelegenheit geben, zu uns zu reden. Und hilf uns, dass nicht zu viel wird, dass wir wissen, dass das, was du zu sagen hast, in der Bibel steht. Herr, du hast alle Möglichkeiten, zu uns zu reden, auch wenn wir am Beten sind, wenn wir im Gottesdienst sind. Du kannst sogar akustisch hörbar zu uns reden, wenn es dir wichtig ist. Aber bitte hilf uns, dass wir die richtige Einstellung haben und dass wir begreifen, dass wir aufs Reden von dir angewiesen sind. Und hilf uns doch, dass wir das lehren, auf dich zu hören, dass du durch uns Grosses kannst tun, dass wir deine Diener werden, dass wir dir dienen, weil wir auf dich hören können. Wir wollen dich verehren und gross machen, weil du bist der alleinige, allmächtige Gott. Du hast alles hingegeben für uns. Du hast uns so lieb, dass du selbst auf die Erde gekommen bist und dich eingegeben hast. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.